SWR 2 Forum. Heute zum Thema: Kein Plan für die Bahn. Wie wird der Zugverkehr endlich besser? Am Mikrofon ist Matthias Heger. Pünktlich wie die Eisenbahn. Was ist bloß aus dieser sprichwörtlichen Zuverlässigkeit geworden? Jeder vierte Fernzug kommt zu spät, da werden Anschlüsse verpasst, Züge sind überfüllt und der Service lässt zu wünschen. Schon seit vielen Jahren klagen unzufriedene Fahrgäste über die Zustände bei der Bahn und alle warten darauf, dass es endlich besser wird. Die Not ist offenbar so groß, dass jetzt auch der Eigentümer des größten deutschen Staatskonzerns eingreift. Verkehrsminister Andreas Scheuer hat Bahnchef Richard Lutz und seine Vorstände zu mehreren Krisentreffen einbestellt. Werden die Weichen nun neu gestellt? Was hat die Bahn bisher gebremst? Und wie kann eine kundenfreundliche Zukunft gelingen? Wir diskutieren darüber im SWR2-Forum mit drei ausgewiesenen Kennern der Bahn. Professor Christian Böttger von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin. Nikolaus Doll ist Wirtschaftskorrespondent der Zeitung Die Welt und Karl-Peter Naumann, er ist Ehrenvorsitzender beim Fahrgastverband Pro Bahn und stellvertretender Vorsitzender der Allianz Pro Schiene. Herr Naumann, die Bundesregierung erweckt zumindest den Eindruck, dass sie Druck macht, damit sich bei der Bahn etwas bewegt. Morgen ist das nächste und inzwischen dritte Krisengespräch im Verkehrsministerium mit den Spitzenmanagern der Bahn. Wie ist denn Ihre Bilanz der ersten beiden Treffen?
Man könnte mit Shakespeare sprechen und sagen, viel Lärm um nichts. Die Probleme, die die Bahn hat, sind zum großen Teil langfristiger Art und lassen sich nicht von heute auf morgen lösen. Klar, ich kann ein paar mehr Techniker einstellen, dann werden die Toiletten repariert, dann funktionieren die immer. Das kann ich machen. Aber fehlende Infrastruktur kriege ich nicht von heute auf morgen gelöst. Fehlende Fahrzeuge kann ich nicht eben einfach mal schnell bestellen. Das dauert Jahre, bis die geliefert werden. Sicherlich gibt es auch einen Teil, den die Bahn strukturell verändern kann und verändern muss in ihren inneren Abläufen. Es gibt aber auch noch weiter viele Dinge, die auf die Bahn von außen einströmen. Das sind Regeln, sehr aufwendige Planungen. Zum Beispiel auf der Autobahn können Sie die Oberleitung so rüberhängen. Bei der Bahn brauchen Sie ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren. All das sind Dinge, die die Bahn behindern. Und das sind Dinge, die von außen, von der Politik auf die Bahn zukommen.
Herr Böttger, viel Lärm um nichts, sagt Herr Naumann. Was ist denn eigentlich das Ziel dieser Krisengespräche? Geht es da mehr um Öffentlichkeitsarbeit, um eine unzufriedene Kundschaft zu beruhigen oder doch tatsächlich um eine bessere Bahn?
Also ich glaube, dass parallel da eigentlich zwei Sachen ablaufen. Die eine ist Beruhigung der Öffentlichkeit und die mediale Aufmerksamkeit um die Bahn hat sich natürlich sehr stark an diesem Thema Pünktlichkeit des Fernverkehrs ausgerichtet. Jetzt muss man allerdings mal sehen, der Fernverkehr macht 10% des Konzernumsatzes aus. Wirtschaftlich steht er gar nicht so schlecht da. Und das ist also eigentlich tatsächlich auch eine Sache, wo der Verkehrsminister Aktivität zeigen will und vielleicht auch medial gefordert ist, Aktivität zu zeigen. Daneben gibt es natürlich ein dramatisches Problem, was die wirtschaftliche Lage der Bahn angeht. Das hat also damit gar nichts zu tun, aber kommt jetzt eben im Rahmen dieser Debatte mit hoch. Und da werden, glaube ich, im Hintergrund also auch noch ganz andere Gespräche geführt, die aber natürlich auch der Öffentlichkeit also schwerer vermittelbar sind in ihrer Komplexität und die deswegen dann also auch relativ wenig an die Oberfläche tauchen. Aber im Hintergrund wird also dann massiv auch darüber geredet. Und für mich ist das Positive, wenn man mal sagen darf, als Ergebnis der beiden ersten Gespräche, dass man sich im Prinzip erst einmal davon abgesehen hat, dass man jetzt also irgendwelche hektischen Kurzfristmaßnahmen macht, wie sie kurz ja angedacht waren, dass man jetzt sozusagen irgendeinen Pünktlichkeitspapst auf Vorstandsebene ernennt oder sowas. Also solche Sachen, die eben nochmal Aktivismus gezeigt hätten, ohne viel zu bringen, also das hat man glücklicherweise nicht gemacht. Also das ist für mich schon mal das positive Fazit der beiden ersten Treffen.
Die wirtschaftliche Lage, sie ist ja gar nicht so schlecht. 2018, glaube ich, gab es unterm Strich noch einen Betriebsgewinn von 2,1 Milliarden Euro.
Also das ist ein bereinigter Betriebsgewinn. Der echte Betriebsgewinn oder EBIT liegt für 2017 bei 1,6, 1,7 Milliarden. Und das wirkt nach einer ganzen Menge Geld. Aber Sie müssen mal sehen, dass die Bahn eben etwa 800 Millionen an Zinsen bezahlt. Sie zahlt in Deutschland zwar nicht, aber im Ausland Steuern. Das sind nochmal 200 Millionen. Eigentlich gab es eine Vereinbarung, dass sie Dividende zahlen soll an den Bund. Davon nimmt man jetzt ja immer mehr wieder Abstand. Aber der echte Gewinn, der also überbleibt, der also, wenn der Eigentümer keine Dividende will, investiert werden kann, lag in den letzten Jahren jeweils bestenfalls bei einer halben Milliarde Euro. Und gemessen an dem, was die Bahn investieren muss, reicht das bei weitem nicht aus. Und das ist eigentlich das Kernproblem.
Herr Doll, morgen ist also das nächste Krisentreffen beim Verkehrsminister angesetzt. Ist davon nochmal Bahnbrechendes zu erwarten?
Ja, entscheidend für eine Verbesserung der Deutschen Bahn ist ja auch, wie wir gerade angesprochen haben, die finanzielle Lage. Und darum soll es morgen unter anderem gehen. Bahnchef Lutz hat ja bei dem letzten Gespräch eine Art Maßnahmenkatalog vorgelegt. Immerhin haben wir jetzt mal ein Papier, wo sie sich auf Maßnahmen verständigt haben mit konkreten Zielen. Morgen wird es jetzt darum gehen, wie die finanziell unterlegt werden können. Und es wird um die Strukturen im Konzern gehen. Denn es ist ja nicht nur so, dass der Bahn einfach nur Fahrzeuge fehlen oder dass die Infrastruktur nicht ausreichend ist. Beides stimmt. Letztlich ist es so, dass die Strukturen offensichtlich nicht so sind, dass das, was oben im Vorstand beschlossen wird, auch unten ankommt. Darüber soll geredet werden. Es gibt konkrete Forderungen aus dem Aufsichtsrat, ganz massiver von den Gewerkschaften, dass man umstrukturiert und die Bahn schlanker, effizienter macht, auch was die Entscheidungswege angeht. Und am Ende geht es darum, wer zahlt all das, was jetzt beschlossen wird. Und die Bahn wird morgen ziemlich sicher unter anderem den Vorschlag machen, die Konzerntochter Arriva zu verkaufen. Das ist ja auch nicht neu.
Die Bahn macht keinen guten Job. Das hat der Bahnkoordinator im Verkehrsministerium gesagt, Staatssekretär Enak Ferlemann. Ist die Verantwortung für die Misere denn richtig adressiert, wenn Politiker jetzt mit dem Finger auf die Bahnmanager zeigen, Herr Naumann?
Ein ganz klares Jein. Natürlich haben auch die Bahnmanager eine gewisse Verantwortung. Und gerade was Herr Doll eben sagte, was die Strukturen bei der Bahn angeht, zu lange Entscheidungswege, dass unten nicht das ankommt, was oben gewollt wird, das ist sicherlich ein Thema. Und die Bahn hat ja auch gezeigt, dass sie mit regionalen Strukturen sehr viel besser arbeiten kann. Die Regionetze, die es ja gibt und interessanterweise unter Herrn Medorn eingeführt, sind hier ein Beispiel dafür. Aber eben die fehlende Infrastruktur, die viel zu langen Planungszeiten, die Rahmenbedingungen, die sie im Wettbewerb benachteiligen, die sind natürlich auch ein ganz großer Bestandteil dessen, warum es der Bahn heute so schlecht geht.
Aber es gibt ja eine Agenda für eine bessere Bahn. Vorstandschef Lutz hat sie im November dem Aufsichtsrat vorgelegt. Darin werden Maßnahmen für mehr Pünktlichkeit und Qualität vorgeschlagen. Was ist denn von diesem Konzept noch übrig?
Von dem Konzept ist alles übrig, denn sie haben ja noch nicht mal richtig angefangen, es umzusetzen. Wenn die Informationen stimmen, die wir in der Redaktion bekommen, herrscht da im Bahnvorstand in vielerlei Sitzungen eine ganz große und überraschende Gelassenheit, von Alarmismus und Hektik nichts zu spüren. Das heißt, die Agenda gibt es, aber es hat noch gar nicht richtig angefangen, dass sie auch umgesetzt wird und dass sie greifen könnte. Wie Herr Naumann ja schon gesagt hat, Prozesse bei der Bahn dauern unheimlich lang. Das ist ein großer, schwerer Tanker mit 34.000 Kilometer Netz, unzähligen Wagen, unzähligen Stellwerken und Weichen, da kann man auch in einer Hauruck-Auktion nichts machen. Deswegen ist es gut und richtig, dass bei den letzten Treffen jetzt wenigstens mal ein konkreter Plan vorgelegt wurde mit ganz konkreten Maßnahmen und Zahlen dahinter, wie viel man investieren kann und muss, dass das auch angegangen wird, was problematisch ist. Jetzt müsste man diese Agenda umsetzen und vor allen Dingen müsste man, damit die auch greifen können, Strukturen schaffen, dass sie umgesetzt werden und dass es auch Verantwortlichkeiten gibt in diesem Konzern, damit man sagen kann, hier haben wir dieses und jenes Problem, das wird jetzt angegangen, lass uns messen und nachgucken, ob es funktioniert.
Aber an der Umsetzung, da scheint es ja zu haken. Warum ist es denn zum Beispiel so schwierig, Herr Doll, Sie haben das schon gesagt, die Auslandstochtergesellschaft Arriva soll verkauft werden, das steht in dieser Agenda als Vorschlag mit drin. Jetzt wird er aber wieder gezögert und aufgeschoben. 4 Milliarden Euro immerhin, Herr Böttger, wären da für die Bahn drin.
Also das ist natürlich jetzt eine Entscheidung auf einer politischen Ebene. Ich meine, alles, was wir erleben, ist ja derzeit ein Déjà-vu-Effekt. 2015 hat die Bahn ja schon mal einen Milliardenverlust ausgewiesen. Danach wurde dann also auch ein großes neues Programm gemacht. Viele teure Unternehmensberatungen wurden engagiert. Auch der Verkauf von Arriva stand auf der Tagesordnung. Und die Projekte haben ihre Ziele nicht erreicht, also außer für die Unternehmensberatungen, die damit gutes Geld verdient haben. Es gab nachher doch so viel politische Bedenken, dass man Arriva eben nicht verkauft hat. Wir haben da tatsächlich auch ein Know-how-Defizit. Also bis heute erzählen viele Leute ja bis hin zu Ferlemann eben rum, Arriva sei also eine Perle des Unternehmens und besonders profitabel. Wenn Sie mal in die Zahlen reingucken, stimmt das keineswegs. Also Arriva macht Gewinne, aber gemessen also an den gebundenen Kapital, was da drin steckt, ist es also keine besonders tolle Beteiligung. Und die Gewerkschaften finden natürlich jede Form des Verkaufs von Staatseigentum immer bedenklich. Und deswegen gibt es also auch auf politischer Ebene Widerstand. Das ist noch was anderes als das, was wir an Organisationsschnittstellen als Problem identifiziert haben. Also ich persönlich halte es für richtig, Arriva zu verkaufen. Man würde die Bahn also einfacher und schlanker machen, wenn man sagt, wir nehmen die internationalen Beteiligungen dort also raus. Damit könnte man in der Tat so viel Geld erlösen, dass man also zumindest die Löcher, die im Unternehmen DB jetzt sich zeigen, dass man zumindest die in den nächsten Jahren erst einmal damit stopfen könnte. Es wird aber nicht reichen, um die erforderlichen Investitionen zu finanzieren, die man braucht, wenn man tatsächlich den Verkehr auf der Schiene verdoppeln will, wie es die Bundesregierung ja gefordert hat.
Die Fahrgäste erleben ja jeden Tag, woran es hakt. Die Verspätungen natürlich, verpasste Anschlusszüge, aber auch überfüllte Fernzüge zu den Stoßzeiten, ein WLAN, das nur gelegentlich funktioniert und vieles mehr. Fast jeder Bahnreisende kann ja darüber Geschichten erzählen. Warum kriegt die Bahn das nicht in den Griff, Herr Naumann?
Naja, ich glaube, wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, ist das gefühlte Schlechte deutlich schlimmer als das Reale. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, jetzt für 2 Monate mir nur die Anzeigen für die Bahnkomfortplätze zu notieren. Gefühlt funktioniert es häufig nicht. Wenn ich mir meine eigene Statistik anschaue, funktioniert das eigentlich fast immer. Also es ist auch eine Frage der Wahrnehmung. Aber natürlich sehen wir immer wieder, dass Toiletten nicht funktionieren, dass Informationen nicht zeitgerecht ankommen oder dass Fahrgäste früher was wissen als die Zugschaffner. Also hier muss ich dringend was ändern. Hier ist die Bahn auch dabei. Aber da sind wir wieder dabei, sowas zu verändern. Können Sie ganz schnell mit der heißen Nadel machen oder Sie machen es wirklich gründlich. Und vor 2 Jahren ist ja eine Gruppe innerhalb der Bahn gegründet worden, die das Informationssystem, eines der ganz kritischen Punkte, wirklich von Grund auf neu aufräumen soll. Die sind dabei, das sind gute Leute, die wissen auch, wie es in der Praxis aussieht. Aber auch das dauert.
Herr Doll, das klingt jetzt so ein bisschen danach, die Bahn ist besser als Ihr Ruf?
Ja, würde ich Herrn Naumann an diesem Punkt widersprechen wollen, so wie ich auch in dem anderen Punkt, im Falle von Arriva, Herrn Böttcher, meine Zweifel an dessen Theorie anmelde. Erstmal zu Herrn Naumann. Wir hatten ja vor einigen Tagen das Bahntagebuch des grünen Bundestagsabgeordneten Gastel abgedruckt. Da hat der über viele, viele Jahre, ist ein Vielbahnfahrer und ein Bahnfreund, aufgezeichnet, wie gut die Bahn tatsächlich ist. Und dieses rein subjektive Dokument, das keinerlei Anspruch auf Allgemeinheit jetzt erheben kann, zeigt, dass es eben doch noch viel schlechter ist, als man eigentlich denkt. Denn wir konzentrieren uns jetzt ja bei der Diskussion um die Leistungsfähigkeit der Deutschen Bahn, wie es Herr Böttcher schon gesagt hat, fast ausschließlich nur noch auf die Pünktlichkeitsstatistik im Fernverkehr. Das ist eine Messzahl von unendlich vielen. Was Herr Gastel gemessen hat, war, wie sind die Toiletten verfügbar und erreichbar? Wie gut ist das WLAN? Wie gut ist das Bordrestaurant? Der hat sich eine unglaubliche Mühe gemacht und hat festgestellt, ganz, ganz viele Sachen liegen noch mehr im Argen, als wir uns das denken. Jetzt muss man allerdings differenzieren. Das bedeutet nicht, dass der Zustand der Deutschen Bahn so total schlecht ist, wie es jetzt rüberkommt. Viele von diesen Dingen, die wir haben, sind extrem ärgerlich und dürfen nicht sein. Aber es sind zum Teil auch ein bisschen Luxusprobleme. Zum Beispiel dieses Dauerärgernis der umgedrehten Wagenreihung. Ja? Wir verstehen nicht, warum das nicht funktioniert. Und es darf nicht sein. Aber es ist kein Drama. Der Zug fährt und er fährt sicher.
Das bedeutet eine umgedrehte Wagenreihung?
Sie haben einen Platz reserviert, dafür für 4,50 Euro gezahlt, stellen sich am entsprechenden Wagen auf, weil Sie schlau waren und beim Wagenstandsanzeiger geguckt haben und stellen fest, wenn der Zug in den Bahnhof einfährt, dass die Wagen anders angeordnet sind. Das heißt, Aha. Sie stehen am völlig falschen Ende, weil der Zug gedreht wurde, als er da ankam. Ist immer wieder ärgerlich für ältere Leute, für Leute, die nicht so schwer tragen können. Die können dann mit ihrem Gepäck durch den ganzen vollen Zug und das ist ein Ärgernis, aber kein Drama.
Das ist ein Ärgernis, aber es ist auch wieder die Tatsache, dass es inzwischen fast immer richtig bei den Fahrzielanzeigern angezeigt wird und dass man das irgendwie nicht geschafft hat, die wartenden Reisenden darauf hinzuweisen, schaut doch mal drauf, ihr wisst jetzt, die erste Klasse ist vorne statt hinten und wenn ich das 10 Minuten vor Abfahrt des Zuges weiß, nimmt das sehr viel von der Hektik.
Ich wollte noch einen Punkt zu Herrn Böttcher sagen, weil es wird ja jetzt in dieser Woche ganz stark ums Geld gehen. Richtig ist, dass in der Konzerntochter Arriva sehr viel Kapital gebunden ist, aber sie verdient eben Geld. Und die Marge ist so schlecht nicht. Da fallen mir bei der Deutschen Bahn unzählige Geschäftsfelder ein, die eine viel schlechtere Marge haben und die du nicht einfach abstoßen kannst. Ich würde davor warnen, jetzt einen Schnellschuss zu machen, gerade vor dem Hintergrund des Brexits, diese Tochter rauszuhauen. Es löst das strukturelle Problem bei der Deutschen Bahn nicht, wenn jetzt irgendwie 2, 3, 4 Milliarden in die Kasse kommen. Die werden verbrannt und rausgeblasen, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Und dann ist es ein für alle Mal für immer weg. Lasst uns das zusammenhalten, was die Bahn hat, und lasst uns das Problem strukturell lösen.
Ja. Gut, Herr Doll, das müssen wir uns mal in Tiefe angucken. Da müssen wir uns dann nochmal das Thema EBIT-Bereinigung anschauen. Wenn man also sich die echten Zahlen anguckt, nicht die, die veröffentlicht werden, sondern wenn Sie tiefer im Geschäftsbericht gucken, stellen Sie fest, dass also etwa 2/3 des Ergebnisses, den Ariba ausweist, in Wirklichkeit nicht existieren, sondern im Rahmen der Bereinigung künstlich raufgerechnet werden. Also ohne diese Bereinigungsprozesse, die jedes Jahr gemacht werden für Goodwill-Abschreibungen oder für Verträge, mit denen man Verluste macht, die werden nicht ausgewiesen im EBIT. Wenn Sie die rausrechnen, dann ist also die Profitabilität von Ariba gemessen am Kapital geringer als die von DB Netz. Es ist wirklich nicht besonders toll. Aber das Zweite ist eben auch, dass, warum sollen wir überhaupt Kapital drin gebunden halten? Und ich meine, wir stellen fest, das DB-Management ist doch offensichtlich überfordert. Man sagt, wir bekommen unsere Kernprozesse nicht hin. Und das ist eben auch eine Sache, wo also der Vorstand intervenieren muss, wenn man sagt, wir kriegen es nicht hin, dass sich die Konzerngesellschaften teilen. Wenn man sagt, wir bekommen es nicht hin, warum sollen wir die Komplexität weiter erhöhen und eben die Hälfte des Umsatzes der DB und übrigens ein Viertel des Gewinnes kommen eben aus Beteiligungen, die nichts mit Eisenbahn in Deutschland zu tun haben, aber die eben eine Menge an Managementkapazität binden, die eben auch Risiko bedeuten. Ja, wenn der Welthandel einbricht, wird also eine Schenker Logistik furchtbar darunter leiden. Warum soll man das also haben und warum soll man nicht das Geld dafür nehmen, um tatsächlich die Eisenbahn in Deutschland besser zu machen?
Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Geld. Ja, da investiert man über 8 Milliarden Euro oder vielleicht sogar mehr in einen Bahnhof in Stuttgart. Stuttgart 21 ist ja auch so ein politisch gewolltes Projekt von der damaligen CDU-Landesregierung, vor allem als Stadtentwicklungsprojekt gedacht. Hat man da Geld rausgeworfen, das heute dringend fehlt? Sieht man das so bei der Bahn?
Das sieht man vielleicht bei der Bahn nicht immer so oder man darf es bei der Bahn auch nicht so sehen. Aber wenn man sich das real anschaut, weiß man, dass Stuttgart 21 eine Reihe von bahntechnischen Problemen hat. Die Neigung der Bahnsteige, zum Teil keine überwerfungsfreien Kreuzungen. Und die Kapazität des Bahnhofs wird im Prinzip nicht größer. Und wenn wir die Zahl der Reisenden verdoppeln wollen oder die Politik das will, wird das mit Stuttgart 21 nicht hinhauen. Dann braucht man eine Erweiterung und die ist natürlich in einem Tunnelbahnhof extrem schwierig.
Also ich glaube auch, aus meiner Sicht war es ein Fehler. Ich habe das immer für einen Fehler gehalten, aber jetzt muss er irgendwann auch mal sagen, es hilft jetzt nichts mehr. Also das Projekt ist jetzt so weit, dass es vermutlich nicht mehr sinnvoll zu stoppen ist. Das muss er halt sagen, da sind in einer ganz unglücklichen politischen Konstellation ist da eine Entscheidung getroffen worden und da hingen ja nachher auch Karrieren von Politikern mit dran, weshalb sich niemand mehr getraut hat, das Ding zu stoppen. So, aber diese 8 Milliarden sind es halt weg. So, aber wir müssen einfach nach vorne
diskutieren. Wenn es dabei bleibt.
Ja, ich glaube jetzt ist mal, also langsam, also wenn es jetzt nicht nochmal dramatische technische Probleme gibt, ich meine diese 10 Milliarden an Gesamtkosten, die sind ja von den Projektgegnern am Anfang genannt worden und immer mit wüsten Beschimpfungen auf die Inkompetenz abgebürstet worden von wegen mit unseren 4,5 Milliarden ist es das bestgeplante Projekt Deutschlands. Damit haben sich ja nun auch Vorstände zitieren lassen. Aber wie gesagt, das hilft jetzt nichts mehr. Nach vorne muss man im Prinzip sagen, es fehlt eben Geld. Aber ich glaube, man muss die beiden Ebenen sorgfältig trennen. Ja, wir haben zum einen das Unternehmen DB AG in seiner heutigen Struktur, das nicht in der Lage ist, die anstehenden Investitionen der kommenden Jahre allein zu finanzieren. Und wir haben den Bund, der die Verantwortung trägt gemäß Grundgesetz für die Infrastrukturbereitstellung, der sich politisch das Ziel gesetzt hat, den Verkehr verdoppeln zu wollen, wo sich momentan niemand traut, auch nur die Zahl zu nennen, wie viel Geld tatsächlich benötigt wird. Ja, also die Zahl, wie viele Projekte haben wir im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans, wird ja nirgendwo veröffentlicht. Ja, das sind 57 Milliarden Euro, wenn man es zusammenrechnet. Hinzu kommt das Thema Digitalisierung. Da sind einige Projekte noch nicht mal mit enthalten, die man dringend bräuchte. Und die Finanzierung, die in diesem Zeitraum zur Verfügung steht, liegt bei etwa 20 Milliarden Euro. Das ist also die Größenordnung. Das ist also erst einmal ein Thema des Bundes. Und Sie sehen also, dass der Bund also ganz verzweifelt versucht, diese Debatte eben zu verhindern. Und also auch das, was Ferlemann jetzt vorgeschlagen hat, dass man im Fernverkehr die Preise erhöhen könnte, das ist ja eigentlich nur eine Ablenkung. Manöver, also die Beträge, um die es dabei geht, sind relativ klein, also selbst wenn es denn möglich wäre, woran ich also zweifle. Aber man sieht, dass also eigentlich die Politik diese Debatte sehr ungern führen möchte.
Wenn ich etwas boshaft wäre, dann würde ich sagen, wahrscheinlich brauchen wir auch gar nicht mehr als 20 Milliarden, weil wir das gar nicht geplant kriegen, weil unser Planungsrecht so aufwendig ist, dass man gar nicht mit der Planung fertig wird. Das ist sicherlich auch noch ein Problem, was die Politik angehen muss. Ich frage mich immer, warum brauche ich eine Planfeststellung für eine Elektrifizierung? Was ist denn da zu machen? Da muss ein Fahrrad über die Gleise, der muss in der Mitte hängen. Den kann ich nicht an die Seite hängen, den kann ich nicht unter die Schiene legen. Und dann muss ich Masten aufstellen. Die müssen so stehen, dass die Züge richtig fahren können. Dann bleibt noch die Frage Betonmast oder Stahlmast. Und vielleicht noch die Frage, streiche ich die Masten grün, gelb, blau oder rot oder gar nicht an? Aber viel mehr ist da nicht zu entscheiden.
Ich glaube, wir müssen da zwei Dinge trennen. Ne? Der Bedarf für die Infrastruktur, die ja vom Bund zum großen Teil aufgebracht wird, und den Bedarf, den das Unternehmen Deutsche Bahn im Fahrbetrieb braucht. Die Diskussion um die Infrastruktur sollten wir ausklammern. Das sind andere Prozesse, die laufen ja auch. Diese Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, also das Geld, das die Bundesregierung für das Netz zur Verfügung stellt, diese Verfahren laufen und die soll erhöht werden jetzt auch. Wir wissen, was die Bahn akut benötigt, und das sind akut in den nächsten 4-5 Jahren 12 Milliarden Euro. Knapp 12 Milliarden Euro für die Maßnahmen, die nötig sind, um den Betrieb zu verbessern. Und deswegen jetzt diese Hektik, deswegen diese ganzen Treffen bei Herrn Scheuer, weil ein großer Teil dieser Summe eben ungedeckt ist. Und deswegen auch die Diskussion, was man jetzt alles schnell ruckzuck verkaufen kann, damit das Geld in die Kasse gespült wird. Stuttgart 21 wird der Bahn zusätzlich auf die Füße fallen. Interne Berechnungen gehen davon aus, dass der Konzern nochmal 1 Milliarde nachschießen muss. Und dann spannt sich die Lage noch stärker an.
Wie wird der Zugverkehr endlich besser? Das diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit den Bahnexperten Professor Christian Böttger von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn, und Nikolaus Doll, Wirtschaftskorrespondent der Zeitung Die Welt. Hartmut Medorn, der Name ist natürlich schon gefallen, und an diesem Namen kommt man auch nicht vorbei, wenn es um die Ursachen der Bahnkrise geht. Er hatte den politischen Auftrag, als Bahnchef die fusionierte Bundesbahn und Reichsbahn der DDR in eine Aktiengesellschaft, in die Aktiengesellschaft Deutsche Bahn AG umzuwandeln. Ein Irrweg aus heutiger Sicht?
Nein, glaube ich nicht, dass es ein Irrweg ist. Es ist zum Schluss falsch gelaufen, weil man diese Bahn nicht nur in ein privatwirtschaftlich organisiertes Unternehmen und in eine AG umgewandelt hat, sondern weil man sie wirklich ganz massiv auf Börsenkurs und investorenfreundlich getrimmt hat. Das war zum Schluss der Denkfehler. Dass man die Bundesbahn und die Reichsbahn zusammenlegt und eine AG draus macht, die auch nach privatwirtschaftlichen Methoden funktioniert und die nach Aktienrecht geführt wird. Das war eine gute Entscheidung. Man hat auch gemerkt, dass ein Ruck durch dieses Unternehmen ging, dass alte Zöpfe abgeschnitten wurden, dass die Bahn schnittiger, effizienter wurde. Und irgendwann war dann der Punkt, wo das Ganze kippte und wo es nur noch nach Rendite, nach Effizienz, nach Kennzahlen ging. Und dann war der Punkt überdreht. Das war ein Fehler.
Ich würde Herrn Doll da also recht geben. Also im Prinzip die Entscheidung zur Bahnreform, wir haben jetzt das 25-jähriges Jubiläum, war ja vor der Ära Medorn. Medorn kam also etwa 6 Jahre später. Eigentlich hat Medorn ja die Weiterführung der Bahnreform gestoppt. Ursprünglich war in der Bahnreform ja mal angelegt, dass man irgendwann mal später vielleicht die Transportgesellschaften verkaufen könnte. Das heißt also eher die Bahn kleiner macht. Und Medorn hatte dann einen ganz anderen Traum. Dafür gab es auch keinen Auftrag. Es gab ja nie ein Parteiprogramm irgendeiner politischen Partei dafür, sondern Medorn hat gemacht und ist in dieses Vakuum eigentlich der Steuerung, das die Politik gelassen hat, hineingestoßen. Er hat sich das Ziel gesetzt und alle anderen haben gesagt, ja, dann mach mal. Dass er gesagt hat, wir wollen eben ein internationaler Logistikkonzern werden. Also auch diese Idee, dass man sagt, Eisenbahn in Deutschland ist ein Geschäftsfeld unter vielen, und dieses Unternehmen an die Börse zu bringen, das war also ein großer Traum. So wurde der Konzern ausgerichtet, mit der Folge, dass eben die Eisenbahn in Deutschland eben dann auch diesem Renditezwang, den Herr Doll eben genannt hat, unterworfen wurde. Und das ist sicherlich der Fehler, aber da muss man eben auch ganz deutlich auf die Politik eben gucken, dass man sagt, die Politik hat damals die Bahn oder den Bahnvorstand machen lassen. Es gab in jeder Partei erhebliche Widerstände, aber keine Partei hat sich öffentlich im Rahmen eines Parteiprogramms positioniert, und Medorn hat es tatsächlich immer geschafft, die Mehrheiten zu organisieren, zusammen also mit einer Reihe von politischen Unterstützern. Und das ist eigentlich bis heute im Prinzip der Punkt, an dem man sich bis heute eben abarbeitet. Das muss man sagen, gerade im Thema Ersatzinvestitionen sind wir dabei, das abzuarbeiten, dass diese Investitionsrückstände jetzt abgearbeitet werden, die in der Medorn-Ära entstanden sind. Aber zum Beispiel diese großen Strukturentscheidungen, die stehen eben nach wie vor noch aus.
Das ist ja gerade auch die Frage, soll man die Infrastruktur nicht irgendwie trennen von dem betrieblichen Teil? Denn die Infrastruktur muss ja eigentlich nach volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Der Bau einer Bahnstrecke ist in Schleswig-Holstein zweifelsfrei preiswerter als in Alpenland oder im Schwarzwald. Das liegt an geografischen Dingen. Trotzdem sind auch dort Bahnstrecken sinnvoll. Also da gibt es andere Kriterien, und die kann man nicht unbedingt betriebswirtschaftlich sehen. Ganz anders sieht es eben im verkehrlichen Bereich aus. Da ist vielmehr auch eine konsequente betriebswirtschaftliche Betrachtung notwendig. Und was man natürlich auch nie berücksichtigt hat, wie weit nicht auch Bürger bereit sind, Geld in die Bahn zu geben. Im Wahlkreis von Herrn Ferlemann ist er gerade vor 3 Tagen.
Lassen Sie mich das gerade kurz aufgreifen. Warum ist man eigentlich eben diesen letzten Schritt nicht gegangen und hat sich nicht frisches Geld an der Börse beschafft? Eine Bahn-Volksaktie.
Also grundsätzlich ist die Idee, ob ich das an die Börse bringe oder ob ich das privat verkaufe, das ist dann eine zweite Entscheidung. Die Frage ist eben, soll es ein öffentliches Unternehmen sein? Und es gibt, das hat man jetzt eben festgestellt, schon also einen sehr starken intuitiven Reflex in der Bevölkerung, dass man sagt, eigentlich sollte die Bereitstellung der Infrastruktur staatlich sein. Ich treffe immer wieder Leute, auch in meiner Generation, die immer noch von der Bundesbahn sprechen.
Die Linke fordert das ja und will dringend im Bundestag auch darüber diskutieren.
Und wenn Sie sich das mal anschauen, also derzeit wird eigentlich ganz breit gesagt im Güterverkehr, dass die privaten Wettbewerber, die ja nahezu 50% Marktanteil haben inzwischen, dass die eigentlich im Service besser sind als die DB AG. Und im Regionalverkehr, da werden ja regelmäßig Listen über die Qualität veröffentlicht, da sind meistens die Wettbewerbsbahnen, also die Strecken, die nicht von der DB betrieben werden, kommen in Sachen Service und Qualität meistens besser weg. Da gibt es ein paar strukturelle Hintergründe, aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass man sagt, dann ist es schlechter, sondern tendenziell, wenn irgendetwas, ist es besser, wenn es der private Sektor macht. Aber es gibt in der Tat dagegen erhebliche politische Widerstände. Aber es gab die Ursprungsüberlegung, dass wir sagen, wir privatisieren das Ganze und dann kann man sich eben überlegen, dass man sagt, wollen wir das wirklich in Form einer Aktiengesellschaft machen. Aber klar ist, und das war eben das, was der Medonsche Börsengangsplan ganz anders hatte, war, es geht darum, mit oder ohne Infrastruktur. Und eigentlich viele, auch Wirtschaftsliberale, die ja eigentlich grundsätzlich für den privaten Sektor sind, und ich zähle mich da also auch mit dazu, haben also gesagt, natürlich, ich kann die Transportgesellschaften privatisieren, aber die Infrastruktur muss, und das ist das, was Herr Naumann eben auch gesagt hat, die Infrastruktur muss nach meiner Überzeugung staatlich bleiben. Und eigentlich war dieser Börsengangsplan von Medon ja so, dass man gesagt hat, er wollte genau gerade alles an die Börse bringen und also ein natürliches Monopol wie die Eisenbahninfrastruktur zu privatisieren, das ist also rundherum unvernünftig.
Herr Böttcher hat vorhin schon und jetzt erneut das Kernproblem, glaube ich, bei der Deutschen Bahn angesprochen, dass wir eine Bahnreform machen wollten, in der das Unternehmen in kleinere Teile aufgeteilt wird und dann Hartmut Medon kam und den großen Börsenplan verfolgte. Das hat er nicht alleine gemacht, das hat er mit Unterstützung des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder gemacht. Und dadurch wurde quasi die Bahnreform ad absurdum geführt, weil man dann die in der Ära Helmut Kohl geplante Reform, die viele kleinere Gesellschaften vorsah, zu einem zusammenfassen wollte und den ganz großen Börsengang machen wollte. Da passen bis heute die Strukturen nicht zu dieser Deutschen Bahn AG. Es ist alles krumm und schief. Erst war das Ganze auf mehrere Gesellschaften ausgerichtet, dann auf den Börsengang und jetzt haben wir beides nicht und haben quasi ein ganz unglückliches Unternehmen, das hin und her pendelt zwischen AG und zwischen Staatsunternehmen und da stimmen die Prozesse nicht. Eine Volksaktie hätte es nicht mehr gerettet. Als die Sache mit dem Börsengang platzte, hätte man den Leuten auch nicht erklären können, gut, wir bringen das Ding nicht groß an die Börse und verpflichten große Investoren. Jetzt machen wir die Volksaktie, zeichnet die Deutsche Bahnaktie. Da waren die Leute schon zu kritisch, was jedwede Form von Privatisierung anging. Und vor allem haben sie alle wahrscheinlich das Beispiel der Telekom vor Augen gehabt. Damit hätten sie keinen hinterm Ofen vorgelockt.
Das ist zweifelsohne richtig. Trotzdem gibt es im regionalen Bereich Beispiele, wo sich quasi die Volksaktie ganz toll bewährt hat. Dazu zählen die 5 Bürgerbahnhöfe, die wir in Deutschland haben, wo die Bahnhöfe durch die Bürger vor Ort finanziert worden ist. Der letzte ist jetzt gerade vor ein paar Tagen eingeweiht worden in Cuxhaven im Wahlkreis von Herrn Ferlemann. Der hat aber nichts Wesentliches dazu beigetragen. Ich habe selbst dort auch Anteile gezeigt. Es ist fantastisch zu sehen, dass Bürger bereit sind, für öffentliche Infrastruktur Geld auszugeben, wenn sie davon auch einen Nutzen sehen. Das gilt sogar für eine einzige deutsche Schienenstrecke, die im privaten Besitz ist, nämlich die Ermstalbahn, wo auch Menschen, als die Bahnstrecke drohte, stillgelegt zu werden, gesagt haben, wir wollen diese Bahnstrecke haben, wir gründen eine Aktiengesellschaft, wir geben unser Geld da rein, damit die Infrastruktur bleibt. Also man kann Bürger dafür gewinnen. Was natürlich eigentlich fehlt, ist, dass man im Rahmen einer Altersvorsorge auch den Bürgern eine gewisse Grundrendite garantiert, was man ja bei Projekten bei der Autobahn Großkonzernen gegenüber gerne tut.
Ich glaube, es ist ein Unterschied, ob wir jetzt über einzelne Bahnhöfe sprechen und einzelne Bahnstrecken oder ob wir das Gesamtsystem Bahn nehmen. Ne? Da glaube ich, es ist nicht so leicht, dass jetzt irgendwie...
Richtig, aber man kann daraus ja in Ansätzen lernen und vielleicht muss ich nicht die gesamte Bahninfrastruktur privatisieren, aber warum nicht auch Anteile an Regionalnetzen zusammen mit den Bürgern finanzieren, wenn sie es wollen.
Also Tatsache ist, als Aktiengesellschaft ist die Deutsche Bahn zu einem Weltkonzern angewachsen mit rund 700 Töchterunternehmen und Beteiligungen. Da frage ich mich als Laie schon, ist das eigentlich die Aufgabe der Deutschen Bahn, zum Beispiel Fernzüge in Großbritannien zu betreiben?
Ja, also zuerst mal zu den 700, die immer genannt werden. Das muss man mal sehen, das kommt ja zu einem erheblichen Teil aus den Zukäufen im Logistikbereich. Ja, darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Schenker Logistik, also eine internationale Spedition, macht inzwischen fast ein Drittel des Konzernumsatzes aus. Und sie müssen natürlich in jedem Land, in dem sie aktiv sind, mindestens eine Gesellschaft haben. Und wenn sie dann nochmal irgendwie eine zweite Firma dazu kaufen, die auch eine weltweite Struktur hat, dann haben sie schon zwei Gesellschaften mit je 150 Gesellschaften. Also wenn Sie mal den Logistikteil rausnehmen, ja, dann bleiben von diesen 700 Gesellschaften noch, ich weiß nicht, 200 über. Und wenn Sie Arriva nochmal mit rausnehmen, dann bleiben noch 50 über. Aber ich glaube, die sind von der Komplexität her gar nicht das Problem. Also wir haben in der Tat im Kern, wenn es um die Eisenbahn in Deutschland geht, ein Abstimmungsproblem zwischen dem Fernverkehr und dem Netz oder zwischen dem Netz und dem Stationenservice. Da geht es also nicht um die Zahl der Gesellschaften. Und die Frage, die Sie aber gestellt haben, ist grundsätzlich jetzt unabhängig von der Zahl der Gesellschaften genau die richtige. Warum sollte ich das als deutsches Staatsunternehmen eben tun? Und ich stehe eben auf dem Standpunkt, dass ich sage, nein, es gibt dafür keinen ordentlichen Grund. Wie gesagt, die Profitabilität ist also nicht so beeindruckend, entgegen dem, was gelegentlich erzählt wird. Arriva macht Gewinn, aber keinen besonders tollen. Und solange die Zeiten am Kapitalmarkt gut sind, würde ich sagen, man sollte sie verkaufen, man sollte das Geld mitnehmen und dieses Geld dann tatsächlich auch in Deutschland investieren.
Also Herr Böttcher, da bin ich grundlegend anderer Meinung. Natürlich muss sich die Deutsche Bahn in erster Linie darauf konzentrieren, dass der Schienenverkehr in Deutschland funktioniert. Aber wir dürfen nicht so klein-klein denken. Und es ist ja nicht so, dass die Bahn im Ausland Geld verbrennt. Ausländische Verkehrs- und Transportunternehmen kommen verstärkt nach Deutschland und bieten dort Personenbeförderungsleistungen an. Wir haben Keolis hier, wir haben Abellio hier, wir haben fast alle Töchter von ausländischen großen Staatskonzernen hier in Deutschland, die hier Schienenverkehr anbieten. Wir haben britische Unternehmen, die hier auch Busverkehr und anderes anbieten. Wir können doch nicht die alle hier reinholen und reinlassen und aber selber sagen, ja, weil wir beschränken uns auf den innerdeutschen Verkehr, das ist uns genug. Die Bahn muss sich in Zeiten der Globalisierung, auch wenn sie zunehmend kritisch gesehen wird und an ihre Grenzen tritt, muss sich grenzübergreifend aufstellen. Schienenverkehr ist grenzübergreifend. Ich kann nicht sagen, dass ich an den Landesgrenzen Halt mache und dann dort das Geschäft den anderen überlasse. Das Problem, das sich allerdings stellt, ist, die Bahn zieht zu wenig Synergien aus ihrem Geschäft jenseits der Landesgrenzen. Und das muss besser werden, aber nicht die Aktivität deswegen im Ausland aufgeben.
Ja, aber da würde ich Herrn Doll wirklich unterstützen. Gerade man kann natürlich auch in anderen Märkten lernen, wie es dort geht und kann diese Lerneffekte auf den eigenen Markt übertragen. Umgekehrt tun das ja auch die ausländischen Gesellschaften, schauen sich an, was läuft hier bei der Bahn, bei anderen und versuchen das dann auch für sich umzusetzen.
Aber bei diesem Thema sind wir ja bei einer ganz wichtigen Frage, nämlich nach dem eigentlichen Auftrag der Bahn. Ist das Ziel, eine attraktive Alternative zu den anderen Verkehrsträgern zu sein, wie sich das zum Beispiel die Grünen auch vorstellen? Das hieße dann, man richtet alles auf einen zufriedenen Kunden aus. Oder will man ein Konzern sein, der möglichst viel Profit abwirft? Oder etwas dazwischen, was dann wohl immer ein Dilemma sein wird, oder?
Also bei zufriedenen Kunden macht der Konzern Gewinn. Das ist doch ganz simpel, denn nur wenn wir als Kunden zufrieden sind, kommen wir. Wenn wir zufrieden sind und alle die Welt kaufen, macht die Welt Gewinn. Wenn wir die Welt blöd finden, macht die Welt keinen Gewinn.
Fehlt es am klaren politischen Auftrag, am Ziel, wohin die Bahn in Zukunft steuern soll?
Ja, also aus meiner Sicht fehlt es also ganz eindeutig. Wie gesagt, seit Jahren hat keine politische Partei irgendeine Festlegung getroffen, also zum Beispiel im Sinne eines Parteiprogramms oder eines Wahlprogramms, in dem man gesagt hat, wir wollen von der Eisenbahn genau das. Wir sehen jetzt im laufenden Koalitionsvertrag zum ersten Mal, wenn auch ganz vage, eine Festlegung, die dahin lautet, dass es geht im Prinzip darum, Eisenbahn in Deutschland ordentlich zu organisieren und beizutragen, eben dazu bei der Verkehrswende mitzuwirken. Ich finde diese Festlegung erst einmal grundsätzlich gut. Aus meiner Sicht wird sie noch nicht genügend mit Leben gefüllt. Aber dass es erstmals eine solche Festlegung gibt, finde ich also richtig. Und eigentlich würde ich sagen, jede Partei sollte in ihrem Wahlprogramm sich explizit sagen, was sie von der Bahn will. Und das ist in den letzten Jahren nicht geschehen. Das ist eigentlich ein Grundproblem, wenn Sie sagen, Sie haben eine Organisation und es gibt eben keine klare Steuerung, wo man mit dieser Organisation hin will. Und Sie sehen ja, dass auch wir hier durchaus unterschiedliche Auffassungen haben zum Thema internationale Beteiligung. Aber ich glaube, da ist die Politik eben auch gefordert, da eben eine klare Festlegung zu treffen.
Das ist das Kernproblem. Es gibt kein Ziel, kein politisch definiertes Ziel, wohin man mit dieser Bahn will. Und das, was Sie angesprochen haben, zwischen Gewinnmaximierung und gutem Service für die Bahn, das eine schließt das andere nicht aus, sondern das eine gehört zu dem anderen. Wenn die Bahn ein erfolgreicher Konzern ist, der Milliarden verdient, kann die Milliarden investieren und hat dann die nötigen Mittel und Züge und die Ausstattung, um eine gute Bahn zu sein. Dafür müsste man sich jetzt seitens der Politik entscheiden, wie will man mit diesem Unternehmen umgehen. Wir merken zunehmend eine Reverstaatlichung bei der Deutschen Bahn. Es kommen zunehmend Politiker in den Vorstand und in den Aufsichtsrat. Das heißt, die Politik, die Bundesregierung holt sich verlorenes Terrain zurück. Möchte aber gleichzeitig, dass diese Bahn eine hocheffiziente, profitable AG ist. Und das passt nicht zusammen. Ich spreche immer vom unglücklichen Zwitter Bahn, der nicht weiß, wohin er soll. Es bräuchte eine eindeutige politische Festlegung. Und erst dann, glaube ich, kriegen wir eine bessere Bahn.
Ich glaube, es bedarf sogar dieser Festlegung auch im gesamten Verkehrsmarkt. Man darf nicht immer nur die Bahn alleine betrachten. Man muss eben auch die Rahmenbedingungen für die konkurrierenden Verkehrsmittel betrachten. Und ich glaube, es würde schon manches auch anders werden, wenn wir gleiche Rechte, gleiche Rahmenbedingungen für alle Verkehrsmittel in der Bundesrepublik Deutschland hätten. Das heißt also, was Benutzungsgebühren für Verkehrswege angeht, was Besteuerung der Energie angeht, was im öffentlichen Verkehr die Fahrgastrechte angeht. Es gibt so viele Dinge, die sind je nach Verkehrsmittel unterschiedlich. Es kann einem doch keiner erklären, warum der Flieger energiesteuerfrei fährt, warum Flugtickets ins Ausland von der Mehrwertsteuer befreit sind, bei der Bahn natürlich nicht, warum der Bus keine Straßenbenutzungsgebühr zahlt, der Zug. Aber, und da können Sie eine ganz lange Liste aufstellen, auch das gehört dazu, wenn ich der Bahn eine Rolle einräume, dass die Wettbewerbsbedingungen fair und gleich sind.
Herr Naumann hat absolut recht, hier laufen doch politisch gesehen völlig skurrile Dinge. Der damalige CSU-Verkehrsminister Peter Ramsauer hatte nach Koalitionsbeschluss den Markt freigemacht für billige Fernbusse. Dann sind die alle auf den Markt gekommen, spielen nach ganz anderen Regeln als die Bahn, schmeißen 5-Euro-Tickets auf den Markt und hinterher wundern wir uns, dass der Fernverkehr in die Knie geht. Ne? Dann Thema Fluglinien. Versuchen Sie da mal Ihr Geld wieder zu bekommen, wenn eine Maschine zu spät ist. Das ist ein ewiges Ding. Die Bahn zahlt mittlerweile in vielen Fällen problemlos. Herr Naumann hat eines der Probleme angesprochen. Es ist im Verkehrssektor werden die Verkehrsträger unterschiedlich behandelt und das wirklich nicht immer zum Vorteil der Bahn.
Ja. Also ich hatte gerade gestern mal Gelegenheit, Schäuble zu hören in einem Vortrag, der eben sagte, dass wir grundsätzlich natürlich ein viel zu umfangreiches Regelwerk haben. Seine Klage bezog sich jetzt gar nicht speziell auf die Bahn, sondern eigentlich auch auf andere Infrastrukturprojekte. Also ich glaube, grundsätzlich ist es richtig, dass wir hinterfragen müssen, haben wir die richtige Menge an Regelwerken? Normalerweise, wenn man tiefer reinguckt, stellt man immer fest, für jede Regel gibt es dann immer doch irgendeinen guten Grund, die dahinter steckt. Aber ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, grundsätzlich die Regeln zu hinterfragen. Aber wir sehen, dass in anderen Sektoren, auch im Verkehrsbereich. Wir haben im Automobilbereich eine sehr effizient organisierte Lobby. In der Luftfahrt haben wir eine sehr effizient organisierte Lobby. Und Politiker wissen, dass sie dann sofort Wahlen verlieren, wenn sie da etwas tun. Und bei der Bahn ist es eben so, die Deutsche Bahn hat sich aus politischen Debatten herauszuhalten. Da hat sie wohl vor einigen Jahren mal eine sehr deutliche Ansage der Bundesregierung zu dem Thema bekommen. Und das heißt, wenn also irgendeine neue Regel gemacht wird zulasten der Bahn, ist es also sehr schwer, überhaupt öffentlich Gehör zu finden. Und das führt eben dazu, dass wir in vielen kleinen Bereichen, Herr Naumann hat einige genannt, aber es gibt ja in allen möglichen anderen Bereichen das. Also wieso muss bei einem schweren Unfall bei der Bahn immer der Staatsanwalt kommen, mit der Folge, dass stundenlang der Verkehr still liegt? Die Bahn darf ja nichts anfassen, ja, wenn wir das auf der Autobahn nicht haben. Und also wir haben in allen möglichen Bereichen überall eine Ungleichbehandlung, die ist ja nicht vorsätzlich gewollt, sondern die kommt aus vielerlei, oft auch gut gemeinten Gründen. Aber in Summe führt sie eben dazu, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit der Bahn eben auch verschlechtert gegenüber anderen Verkehrsträgern. Und wenn man also ehrlich mal sagt, wir machen da eine Inventur, ich glaube, dass es da viele Punkte gäbe, wo es gar nicht um Geld geht, sondern eben nur darum, können wir auch mal Regulierung zurückfahren.
Ganz wichtiger Punkt. Gut gemeint ist nicht immer gut. Das ist, glaube ich, ein Satz, den man sich da auch merken muss. Aber auch, um nochmal aufs Planungsrecht zurückzukommen. Die Planung der festen Fehmarn-Belt-Querung, also von Deutschland durch den Fehmarn-Belt nach Kopenhagen. In Dänemark hat man es geschafft, einen Konsens mit Bürgern zu finden, sodass es da irgendwie 35 oder 45 Einwendungen gegeben hat. In Deutschland schafft man das irgendwie nicht. Und da haben wir Tausende von Einwendungen. Dass die Bahn nun in Dänemark leiser ist als in Deutschland, wenn da dieselben Züge fahren, das kann es ja nicht sein. Das muss ja etwas zu tun haben mit den Rahmenbedingungen, mit den Diskussionen, die wir hier haben. Und auch da muss man, glaube ich, mal rangehen und sich mal umschauen, wie eben manches in den Nachbarländern gemacht wird. Das gilt ja auch für die Planung von Eisenbahn. Die Schweiz hat in den 80er Jahren gesagt, wie soll unsere Bahn im Jahr 2000 aussehen. Sie haben einen Plan aufgestellt und den haben sie verwirklicht. Die waren auch nicht im Jahr 2000 fertig, das hat bis 2003 gedauert. Aber die hatten dann ein fertiges Konzept für ihre Bahn und jetzt kommt der nächste Schritt mit Bahn 2030.
Einig sind sich ja alle, dass eine bessere deutsche Bahn mehr Geld braucht. Und dazu empfiehlt der Bahnkoordinator im Verkehrsministerium höhere Fahrpreise. Soll die Bahnsanierung tatsächlich vom Kunden bezahlt werden?
Damit kannst du Bundestagswahlen verlieren, wenn du das unbedingt willst. Bahnfahren ist nicht billig in Deutschland. Die Bahn argumentiert immer, die meisten Leute zahlen ja nicht den normalen Preis, der da im Internet angezeigt wird oder den du am Schalter zahlen musst. Die meisten haben ja eine Bahncard oder ähnliches. Das ist natürlich Augenwischerei, weil wenn du auf den letzten Drücker Bahn fahren musst und hast keine Alternativen, dann zahlst du halt den teuren Preis. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, jetzt zu fordern, dass die Bahn insgesamt viel billiger werden muss.
Teurer.
Es wäre, glaube ich, besser, wenn man das Preissystem überschaubarer machen würde. Es ist doch recht komplex für Leute, die nicht so oft mit der Bahn fahren. Und vielleicht könnte die Bahn tatsächlich im ein oder anderen Fall auf eines dieser Superspartickets verzichten, aber die Bahn insgesamt teurer machen. Das treibt ja die Leute aus den Zügen. Bahnfahren ist ja nicht super billig. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist.
Also ich habe zu diesem Vorschlag von Ferlemann eigentlich so zwei Bemerkungen. Die eine ist grundsätzlich, also es ist Teil sozusagen dieser Verstaatlichungsversuche, dass die Politik jetzt auf einmal glaubt, dass sie bessere Ideen hat, wie die Bahn Preise machen sollte. Ich glaube, eine der Sachen, die die Bahn in den letzten Jahren gut gemacht hat, ist das Thema Preise im Fernverkehr. Wir sind im Wettbewerb zum Luftverkehr, wo sich niemand darüber wundert, dass die Tarife nicht transparent sind. Und im Wettbewerb zum Bus, wo der Anspruch ebenfalls ein anderer ist. Ich meine, wir haben immer noch den königlich-preußischen Eisenbahntarif von x Cent pro Kilometer im Kopf. So irgendwie schwingt der irgendwo nach. Aber heute ist es so, Sie gucken im Internet einen Preis nach und den vergleichen Sie. Und da muss die Bahn mithalten. Und ich glaube, sie hat in den letzten Jahren eigentlich einen ganz guten Job gemacht, den Angriff des Fernbusses im Großen und Ganzen abzuwehren, unter Beibehaltung ihrer Profitabilität ihre Züge voll zu bekommen. Also ich finde, da Vorwürfe zu machen und dieses Yield-Management, wie man das heute nennt, das ist nun mal eine komplexe Geschichte. Und sorry, ich glaube nicht, dass ein Politiker das besser hinbekommt. Auf der anderen Seite, die Größenordnung, um die wir reden, ist eben eine ganz andere. Ich hatte ja eben gesagt, es gibt also eine Lücke in der Infrastrukturfinanzierung, die im Bereich 50 oder 60 Milliarden liegt bis 2030. Und selbst wenn es gelingen würde, tatsächlich die Preise im Fernverkehr um 10% zu erhöhen, dann wären das 400 Millionen im Jahr oder über 10 Jahre 4 Milliarden. Aber es ist nicht die Größenordnung, über die wir tatsächlich reden. Also für mich ist das eigentlich so eine verzweifelte Ablenkungsdebatte, weil man eben sagt, eigentlich hat die Politik keine Ahnung, wo sie das Geld hernehmen will. Ich meine, natürlich ist es immer schön, wenn man die Preise erhöhen kann, aber ich versichere Ihnen, das ist eine Sache, die Bahn macht und die sie gut macht, dass sie permanent testet, welche Preise müssen wir setzen, damit unsere Züge voll sind. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, dass irgendein Politiker von außen dort also versucht einzugreifen.
Die Schwierigkeiten der Bahn sind nicht von heute auf morgen zu lösen. Mehr Personal heranzubilden, die Infrastruktur zu reparieren, das braucht seine Zeit. Wie lange wird denn die Bahnkundschaft noch darauf warten müssen, bis Zugreisen wieder pünktlicher und komfortabler wird?
Ja, Bahnchef Lutz hat es ja gesagt, ne? Vor 5 Jahren werden wir keine deutliche Besserung spüren. Die Bahn ist ein Tanker, den drehst du nicht über Nacht.
Ja, wir werden einzelne Dinge vielleicht relativ bald erleben. Weniger defekte Toiletten, vielleicht eine bessere Versorgung im Speisewagen. Aber die Grundprobleme, da werden wir frühestens in 5 Jahren, ich sage sogar eher erst 2030, wirklich echte Ergebnisse sehen.
Also ich sehe das ähnlich wie Herr Naumann. Ich glaube eben, es gibt ein paar Dinge, die sich kurzfristig abstellen lassen. Die neuen Züge, die auch den Kapazitätsmangel beheben sollen, sind ja bestellt. Ich glaube, dass auf der Ecke kurzfristig durchaus ein paar Verbesserungen geben wird. Aber das strukturelle Problem, die Überlastung der Infrastruktur auf den Hauptachsen, die werden wir in den nächsten 20 Jahren bei der heutigen Politik als Thema haben. Und das wird in den nächsten 20 Jahren nicht deutlich besser werden.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Kein Plan für die Bahn. Wie wird der Zugverkehr endlich besser? Das war unser Forumsthema an diesem Dienstag und diskutiert haben Professor Christian Böttger von der Hochschule für Wirtschaft und Technik Berlin, Nikolaus Doll, Wirtschaftskorrespondent der Tageszeitung Die Welt und Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender beim Fahrgastverband ProBahn. Die Gesprächsleitung hatte Matthias Hieger.